Da Vinci ist bereit.
Also, die Bedienung vom Roboter ist intuitiv. Fang mal hiermit an. Daumen und Mittelfinger kommen in diese kleinen Schlaufen hier. Mhm. Und dann kann man hier die Arme bewegen. Wenn ich hier mit der Hand nach links gehe, bewegt sich's im Bild nach links. Wenn ich hier mit der Hand nach rechts gehe, bewegt sich's im Bild nach rechts.
Ah, wow. Cool. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie mich sehen könnten, würden Sie denken, ich spiele ein Videospiel. Ich sitze hier an einer Konsole, schau durch zwei Gläser auf eine Art Monitor und vor mir liegt, ja, es könnte ein menschlicher Bauchraum sein. Das hier ist aber kein Spiel, das ist die Wirklichkeit. Wir sind heute im Operationssaal der Zukunft am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen, kurz NCT in Dresden.
Tatort Krebs, der Forschungspodcast der Nationalen Dekade gegen Krebs.
Mein Name ist Felix Bechtolsheim. Ich bin Assistenzarzt im 6. Jahr in der Klinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie. Ich bin neben der klinischen Tätigkeit auch in der Forschung aktiv, mit einem ganz besonderen Fokus auf die minimalinvasive Chirurgie und da auch ganz besonders interessiert an der robotischen Chirurgie.
Und hier an den beiden Konsolen lernen Studierende oder angehende Ärzte?
Jetzt explizit hier haben wir Trainingskurse. Kolleginnen und Kollegen können sich hier hinsetzen und die Grundzüge der robotischen Chirurgie erlernen.
Ja, ich versuche jetzt hier diesen schwarzen Ring über diese Metallschlange zu führen und abzulegen. Wahrscheinlich darf ich die Metallstange dabei nicht berühren, Herr Bechtolsheim, oder?
Das wäre eigentlich die Idee. Es soll so eine Art heiße Drahtübung sein, die ihm so ein bisschen Hand-Auge-Koordination üben soll und Präzision. Der macht ja noch nichts selber. Und jetzt hier die Betonung auf noch.
Er ist nicht autonom.
Er ist nicht autonom, genau. Mhm. Sondern er macht nur das, was ich oder Sie ihm sagen, dass er tun soll. Also das war ja gar nicht so schlecht.
Ich glaube, ich dürfte noch nicht wirklich operieren.
Ja, wahrscheinlich eine echte Operation ist vielleicht noch ein kleiner Weg. Aber was man schon sieht, und ich denke, das können Sie bestätigen, ist, dass man hier eine extrem schnelle Lernkurve hat. Also sie haben sich hingesetzt und innerhalb von 2 Minuten war die grundlegende Bedienung von dem Ding war klar.
Mhm. Ja, jetzt versuche ich mal mit ein bisschen weniger Kontakt.
Das ist wahrscheinlich so der größte Kasus Knaxus am Roboter. Sie haben gar kein haptisches Feedback. Sie wissen nicht, wie viel Kraft sie ausüben. Das heißt, das ist etwas, das muss man explizit schulen. Sie müssen ganz genau sehen und einschätzen können, welche Kraft übe ich gerade aus. Für den Patienten, glaube ich, ganz allgemein ist der größte Faktor, wir können sehr komplexe Operationen sehr minimalinvasiv machen. Beispielsweise die Entfernung der Speiseröhre, die wir früher über einen 30 cm Schnitt auf dem Bauch und einen 30 cm Schnitt am Brustkorb operiert haben, können wir heute über 6 kleine Löcher am Bauch und 5 kleine Löcher am Brustkorb operieren. Und das ist so minimalinvasiv, dass die Patienten im besten Fall am Abend der OP aufstehen können und sich bewegen können.
Bei uns ist jetzt auch Professor Jürgen Weitz. Er ist einer der geschäftsführenden Direktoren des NCT. Herr Professor Weitz, was kann der Roboter, was die herkömmliche Chirurgie nicht kann?
Eigentlich gar nichts. Weil der Roboter macht ja nichts anderes, als was der Chirurg oder der Chirurgin dem Roboter sagt. Aber der macht es genauer, als man es mit der normalen Bauchspiegelung machen kann. Er hat verschiedene Funktionen, die für uns sehr wertvoll sind. Erstens, er nimmt das Zittern des Chirurgen weg. Manche Chirurgen sollen ja zittern, andere auch nicht. Zweitens, er skaliert die Bewegung. Was heißt das? Wenn der Chirurg eine Bewegung macht von 1 Zentimeter, macht der Roboter die Bewegung von 1 Millimeter. Das heißt, man kann sehr fein operieren. Das nächste ist, man hat eine dreidimensionale Sicht. Das hilft natürlich bei der Operation. Und bei der üblichen minimalinvasiven Chirurgie hat der Chirurg oder die Chirurgin keine Beweglichkeit am Ende der Instrumente. Sie müssen sich vorstellen, das ist eine lange Spaghetti, mit der man sozusagen operieren muss. Bei dem Roboter gibt es ein Gelenk am Ende des Instrumentes, sodass man sehr gut dreidimensional im Raum operieren kann. Das heißt, grundsätzlich ist es nichts anderes, aber man kann sehr fein operieren, wenn der Chirurg oder die Chirurgin weiß, was man operieren muss. Das heißt, die Ausbildung, die Kenntnis, die Erfahrung, die braucht man trotzdem.
Das, was Sie beschreiben, ist ja der Status quo, aber wo geht es hin?
Natürlich wird es technische Weiterentwicklungen geben. Beispielsweise haben wir noch gar nicht gesprochen über den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Wir haben ja gerade gesagt, der Chirurg oder die Chirurgin, die brauchen die Erfahrung. Wie wäre es denn, wenn die Erfahrung der künstlichen Intelligenz uns helfen würde? Das heißt, diese Qualitätsunterschiede, die wir jetzt haben, wenn es sie nicht mehr geben würde, weil der Computer sagt, Moment mal, du musst hier schneiden, du darfst da nicht schneiden. Achtung, hier kommt eine Risikostruktur. Da geht die Entwicklung hin.
Welche Tumorerkrankungen bieten sich vor allen Dingen dafür an und welche nicht?
Ja, also es sind alles Eingriffe, wo es genau darauf ankommt, Millimeter genau in der richtigen Schicht zu schneiden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus meinem Gebiet, die Enddarmkrebschirurgie. Da liegen die Nerven für die Potenz, also die Sexualfunktion und die Kontinenz, die liegen unmittelbar an der Schicht, wo man operieren muss. Ist man zu nah am Tumor, dann kommt der Tumor wieder mit schrecklichen Konsequenzen. Bin ich zu weit weg vom Tumor, dann verletze ich den Nerven mit entsprechenden funktionellen Komplikationen. Und bei diesen Fällen, da bietet sich der Roboter enorm an, weil man eben sehr genau mit der Vergrößerung der dreidimensionalen Sicht, der guten zitterfreien Chirurgie arbeiten kann. Wir unter Einsatz der Roboterchirurgie haben eine viel, viel niedrigere Sterblichkeit, weil eben der Eingriff viel minimaler ist und viel weniger invasiv ist. Das heißt, bei diesen Eingriffen macht es einen sehr großen Sinn. Es gibt andere Situationen in der Chirurgie, beispielsweise wenn man wieder aufkehrende Tumoren im kleinen Becken hat oder sehr komplexe Lebertumoren, wo man auch Blutgefäße operieren muss oder komplizierte Bauchspeicheldrüsenchirurgie, da ist der Roboter eher nicht sinnvoll, sondern da ist die konventionelle, also die offene Chirurgie, das, was man durchführen sollte.
Unser junger Reporter Johann, der hat Bürgerinnen und Bürger befragt, ob sie sich von einem Roboter operieren lassen würden, im Fall einer Krebserkrankung beispielsweise.
Hallo, hätten Sie Bedenken, sich von einer Ärztin oder einem Arzt operieren zu lassen, der durch künstliche Intelligenz unterstützt wird?
Nein, hätte keine Bedenken.
Würden Sie sich auch von einem Roboter operieren lassen?
Naja, ich denke, dass wir im Moment noch nicht so weit sind, wobei es ja auch schon Operationen gibt, die endoskopisch durchgeführt werden. Das ist ja so der erste Schritt eigentlich in die künstliche Intelligenz im Operationssaal. Ich denke heute vielleicht noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft ja einfach aufgrund der Personalkapazitäten im Gesundheitswesen notwendig sein wird. Ja.
Würden Sie sich von einem Roboter operieren lassen?
Gute Frage. Aktuell glaube ich nicht. Keine Ahnung, ich würde auch noch nicht mit einem automatisierten Auto fahren. Und von dem her, glaube ich, würde ich mich auch nicht von einem Roboter operieren lassen. Aber zum Beispiel Prostata wird ja, glaube ich, schon sehr, sehr viel mit dem Roboter gemacht. Aber es muss auf jeden Fall immer menschengesteuert sein.
Und wenn wir das jetzt weiterspinnen, würden Sie sich auch von einem Roboter operieren lassen, ohne menschliche Beteiligung?
Da wäre ich ehrlich gesagt wieder ein bisschen vorsichtiger. Also ich glaube, ohne einen Menschen zwischengeschaltet in dieser ganzen Aktion wäre ich ein bisschen beunruhigt. Einfach weil ich das Gefühl hätte, wenn irgendwas mal schief läuft, dann hätte ich gerne ein menschliches Urteilsvermögen, das irgendwie dazwischen geschaltet ist, das mir in dem Fall auch helfen kann. Auf der anderen Seite, gleichzeitig auch wenn wirklich was ganz schief läuft, hätte ich auch gerne jemanden, den ich im Endeffekt auch zur Verantwortung ziehen kann. Und das stelle ich mir irgendwie schwierig vor, wenn das eine künstliche Intelligenz ist und nicht ein tatsächlich praktizierender Doktor.
Ich denke, dass Routine-OPs wie zum Beispiel Knochenbrüche, die nicht sonderlich kompliziert sind, durchaus von künstlicher Intelligenz oder Robotern mit künstlicher Intelligenz durchgeführt werden können. Wenn es jedoch um komplizierte Brüche geht oder OPs im inneren Bereich des Menschen, sage ich mal, dann denke ich, bleiben wir immer noch bei dem normalen Arzt.
Ja. Ja. Also ich habe dafür großes Verständnis, das ist ganz klar. Aber der Chirurg ist mal müde, der hat mal Hunger, der hat mal Streit zu Hause gehabt, der ist mal krank, der weiß möglicherweise etwas nicht und dem vertrauen Sie ja auch. Und die künstliche Intelligenz, wenn sie ausgereift ist, hat all diese menschlichen Schwächen nicht. Und da muss man eben die verschiedenen Vorteile zusammenbringen.
Das ist eigentlich die klassische Aufgabe von KI, Unmengen von Daten zu versammeln und uns verständlich zu machen und Hilfestellung zu leisten.
Korrekt. Nur Daten sammeln alleine ist es ja nicht. Die Daten müssen ja auch von dem Experten oder der Expertin erstmal gewertet und gewichtet werden, damit der Computer lernen kann, was richtig und was falsch ist. Und das macht dieses Forschungsfeld so wahnsinnig anspruchsvoll.
Welche Rolle spielt die besondere Struktur vom NCT, dass nämlich Forschung und Behandlung an einem Ort stattfinden?
Sie müssen sich vorstellen, der Chirurg oder die Chirurgin, die ist am liebsten im Operationssaal. Und die Informatikerin, die ist wahrscheinlich, nehme ich an, am liebsten am Rechner. Und die müssen ja irgendwie zusammenkommen. Und wenn die zusammenkommen, müssen sie auch miteinander reden können und müssen sich verstehen. Und das hört sich trivial an, ist aber überhaupt nicht trivial. Das heißt, wir brauchen Räume, ganz trivial, aber auch Forschungsflächen und Forschungsmöglichkeiten, so wie dieser Experimental-OP, in dem wir jetzt hier stehen, wo diese beiden Fachdisziplinen zusammenkommen. Und genau das macht das NCT. Das bringt Laborforscher, das kann Molekularbiologie, aber auch Informatik sein, zusammen mit den Kliniker oder dem klinischen Personal. Und das ist die Stärke des NCTs. Das heißt, die Translation der Forschung Richtung Patient oder Patientin. Das ist unser Auftrag und das funktioniert hervorragend.
Ich spreche jetzt mit Stefanie Speidel. Sie ist Informatikprofessorin und leitet hier am NCT in Dresden die Abteilung Translationale Chirurgische Onkologie. Sie entwickelt die Technik, mit der die Roboterassistenzsysteme im OP gemacht werden.
Ich bin quasi die Brücke zwischen der Informatik und Medizin bzw. Chirurgie. Das heißt, ich versuche Methoden und Techniken der Informatik, der Ingenieurwissenschaften in die Chirurgie zu bringen zum Wohle des Patienten und der Patientin. Konkret arbeiten wir an Methoden der künstlichen Intelligenz, um bestimmte Assistenzfunktionen während der Operation zu realisieren. Also beispielsweise die Anzeige von Ziel- und Risikostrukturen, wie bei einem Navigationssystem im Auto, versuchen wir das während der Operation anzuzeigen. Wo befindet sich der Tumor? Wo befinden sich Gefäße, die nicht verletzt werden dürfen? Oder vor Komplikationen zu warnen, entsprechende Handlungsempfehlungen zu geben oder semiautomatische Aktionen des Roboters das zu ermöglichen, zum Beispiel zu knoten oder bestimmte Strukturen zu halten.
Also runtergebrochen heißt das, Sie programmieren den Roboter oder Sie programmieren die KI?
Also wir versuchen die Lücke zwischen der Robotik, was im Moment eine reine mechanische Hilfe ist, und den Datenwissenschaften, also der KI, zu schließen. Das heißt, den Roboter quasi intelligenter zu machen. Es gibt Sachen, die kann die Maschine besser und es gibt Sachen, die kann der Mensch besser. Und genau diese Lücke versuchen wir eben mit künstlicher Intelligenz zu schließen.
Wenn man jetzt mal eine Tumoroperation nehmen würde als Beispiel, welchen Anteil haben Sie an einer erfolgreichen Tumoroperation?
Also aktuell sind unsere Systeme ja in der Forschung, das heißt nicht in der klinischen Routine. Wir arbeiten dran, diese zum Patienten oder der Patientin zu bringen. Aber aktuell sind es Forschungsvorhaben. Das heißt, wir machen anwendungsorientierte Forschung. Wir müssen erstmal, wenn wir künstliche Intelligenz anwenden, genügend Daten haben, mit denen wir die Maschine trainieren können. Wir müssen dann entsprechende Studien auch durchführen, um zu zeigen, dass diese Assistenz auch wirklich was bringt. Das sind eben einzelne Komponenten, um dann letztendlich ein System in den OP zu bringen.
Was für Daten sind das?
Also das sind letztendlich Daten entlang des chirurgischen Behandlungspfads. Das sind angefangen von präoperativen, also vor der Operation gesammelte Daten des Patienten und der Patientin, beispielsweise CT- oder MRT-Bilder oder zusätzliche klinische Daten. Dann während der Operation nehmen wir ganz viele Sensoren auf, also primär das Video, mit dem operiert wird. Wir haben ja hier minimalinvasive Operationen. Das heißt, man operiert mithilfe eines Videos. Das heißt, die Bildgebung wird über kleine Schnitte in den Körper des Patienten, der Patientin eingebracht. Und diese Videos analysieren wir. Mhm. Und gleichzeitig sind noch zusätzliche Daten wie die Position der Instrumente oder zusätzliche Sensorik, die wir im OP haben, und postoperative Informationen, dann auch Komplikationsrate oder Outcome.
Können Sie das nochmal an einem Beispiel erklären? Eine ganz konkrete Erkrankung, also Tumorerkrankung?
Also beispielsweise Pankreas, also Bauchspeicheldrüsentumor. Da gibt es eine Komplikation, die häufig bei diesen Operationen auftritt, die sogenannte Pankreasfistel. Falls ein Patient und eine Patientin so eine Komplikation entwickelt, heißt das, dass die Chemotherapie verzögert ist, was sehr schlecht wäre für den Patient oder die Patientin. Wenn wir vorab uns die Informationen über den Patienten oder die Patientin anschauen, können wir einen Risikoscore vergeben, dass derjenige eine erhöhtes Risiko hat, diese Fistel zu entwickeln. Wenn man das weiß, kann man eben entsprechend einen erfahrenen Chirurg oder Chirurgin einsetzen. Man kann auch intraoperativ ein entsprechendes Management machen, damit diese Komplikation nicht auftritt.
Ein Ziel Ihrer Forschung ist auch, eine Zeitgleichheit herzustellen. Das heißt, ich operiere in New York, der Patient ist aber hier in Dresden. Wie weit ist diese Entwicklung? Ist es schon möglich, dass ich von verschiedenen Standorten aus auf einen Patienten quasi zugreife?
Da arbeiten wir eng hier mit der Telekommunikationsforschung zusammen, die ja an 5G und 6G-Konzepten arbeitet. Und die Idee dabei ist, dass man Expertise aus einem anderen Standort dazuschalten kann. Der erste Versuch, ich weiß nicht, das war Anfang 2000er, da wurde ja so eine Straßburg-New York-Operation durchgeführt. Also prinzipiell ist es natürlich möglich. Hier wurde aber quasi das Kabel im Atlantik genutzt zur Datenübertragung. Wir arbeiten daran, dass wir eben drahtlos diese Kommunikation durchführen können, eben dann auch entscheidend für ländliche Gebiete, sage ich mal, die eben nicht diese High-End-Ausstattung haben wie hier an einem Uniklinikum.
Was ist das Ziel? Also wo ist die Herausforderung?
Die technische Herausforderung liegt zum einen, wie sieht eine optimale Mensch-Maschine-Interaktion aus? Das heißt, gerade wenn man auch mehrere Experten oder Expertinnen dazu schaltet, dann spielen Latenzen eine Rolle, also die Datenübertragung an sich, die darf nicht verzögert sein. Falls sie verzögert ist, arbeiten wir daran, vorherzusagen, was in den nächsten Millisekunden, Sekunden passiert, um dann entweder den Roboter zu stoppen oder der Roboter führt die Bewegung dann weiter durch, falls sie in dem Moment nicht gestoppt werden kann. Also der Roboter muss auch ein Verständnis dafür haben, was passiert gerade, wie sieht der Kontext aus und was passiert als nächstes.
Das bedeutet aber doch den ersten Schritt zu einem autonomen Roboter?
Genau, also teilautonom. Wir wollen ja den Operator oder die Operateurin nicht ersetzen, sondern entsprechende Hilfestellungen geben. Und wenn diese Hilfestellungen über größere Distanzen hinweg gegeben werden, kann es natürlich passieren, dass die Verbindung auch mal leckt, also verzögert ist.
Jetzt fahren wir mit dem Fahrstuhl hoch zu Frau Speidel und die zeigt uns, wie die Zukunft im OP aussieht.
Genau, hier sehen wir zum Beispiel so einen Aufbau, an dem wir unterschiedliche Assistenzfunktionen entwickeln. Hier ist ein Roboterarm, an dem das Laparoskop, also die Kamera, befestigt ist. Und wir arbeiten hier beispielsweise daran, dem Roboterarm beizubringen, die Kamera automatisch zu führen. Also, dass es nicht mehr ein Assistent oder eine Assistentin machen muss.
Sondern dass das selbstständig
macht. Genau. Und immer die beste Sicht einstellt, aber auch eben in eine intuitive Mensch-Maschine-Interaktion zu ermöglichen. Also, dass der Operateur, der Operateurin dann eben auch interagieren kann mit dem System. Ein weiteres Beispiel ist hier diese VR-Brille. Das ist jetzt diese Remote-Assistenz. Das heißt, man kann die Brille aufsetzen, sieht dann quasi die Bilder des Körperinneren viel immersiver, sag ich mal, als jetzt nur auf einem Videobildschirm. Wir können es auch gerne mal dann selber testen.
Oh ja, gerne.
Und dann kann ich per Fußpedal hier automatisch die Kamera mit meinen Kopfbewegungen steuern und kann hier aber dann selber operieren.
Hier vor uns liegt eine Puppe mit einem Bauchraum, der auch wieder etwas aufgebläht ist. Und ich sehe vier Löcher. Und in eins der Löcher, da geht der Arm mit der Kamera
genau
rein.
Genau.
Darf ich das auch gleich mal aufsetzen, die Brille?
Ja.
Danke. Oh. Das heißt, ich setze die Brille beim Operieren auf, um
optimal sehen zu können.
Genau, normalerweise würden Sie jetzt mit dem Labraskop-Bild operieren, das Sie an einem Bildschirm sehen würden. Das heißt, Ihnen würde die 3D-Wahrnehmung komplett fehlen. Mhm. Und das Labraskop würde von einem Assistenten geführt werden. Aber dieses Zusammenspiel zwischen, sag ich mal, Chirurg, Chirurgin und Assistent, Assistentin ist natürlich essentiell wichtig. Das heißt, der Assistent oder die Assistentin muss auch vorhersehen, was der Chirurg oder die Chirurgin sehen will oder was als nächstes kommt. Und genau dieses Wissen versuchen wir ja auch auf den Roboterarm zu übertragen. In diesem Szenario hier können Sie jetzt die Kamera selber steuern.
Soll ich das rechte Fußpedal drücken, steht hier? Ja? Ja. Oh, ich habe Angst. Navigate the red dot. Ah, jetzt bin ich schon im Bauch?
Genau.
Ich gehe jetzt tief rein, bin irgendwo in so ganz hellen Strukturen. Da ist was Gelbes, was Rotes. Sind das jetzt die Organe, die ich da sehe?
Genau, das sind Silikonorgane.
Ja, es ist richtig dreidimensional und sehr räumlich.
Und es könnte jetzt auch ein Experte aus einem anderen Standort sich mit der VR-Brille dazuschalten und könnte dann die Bewegung der Kamera übernehmen.
Und das
dann
geht
auch mal zeigen, okay, guck mal hier. Und,
Und wie lange dauert es, bis sowas tatsächlich eingesetzt wird?
Also ich sag mal, das sind ja immer unterschiedliche Phasen, die man da berücksichtigen muss. Man entwickelt die Systeme hier in einem Forschungsinstitut. Aber um die Systeme dann in den OP zu bekommen, da hat man ja auch regulatorische Rahmenbedingungen, die man einhalten muss. Und letztendlich geht es ja um die Demokratisierung von Fähigkeiten. Und das macht Dresden, finde ich, auch zu einem einzigartigen Standort, weil wir haben ein hervorragendes Uniklinikum und eine exzellente Uni. Es ist der Standort mit den meisten außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland. Das heißt, hier kommt sehr viel Know-how zusammen und die Leute sind auch, sag ich mal, hungrig zu kooperieren. Und das kommt natürlich uns zugute und ich sehe mich ja selber quasi so als Brücke, die diese Bereiche verbindet. Deshalb sage ich mal, von der Methodik her sind wir da schon ganz gut aufgestellt. Was aber eine Hürde ist, um das Ganze in den OP zu bringen, ist eben dann diese Studien unter diesen regulatorischen Rahmenbedingungen, die man durchführen muss. Und dafür braucht man dann eben auch entsprechende Ressourcen.
Ja, ich komme jetzt hier aus dem OP der Zukunft am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Dresden, kurz NCT, und ich habe verrückte Sachen gesehen. Und das Verrückte, das ist eigentlich Digitalisierung, Big Data und KI. Und das Ganze wirkt wie ein Katalysator in der Entwicklung der Krebsforschung. Also natürlich wird immer mehr über die Krankheit und ihre Zellprozesse herausgefunden. Aber was wir hier in Dresden erleben, das ist, dass wir auch die Krankheit immer besser therapieren können. Auch durch Operationen, die präziser werden und damit erfolgreicher. Am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen arbeiten Forschende und Behandelnde ganz eng zusammen. Die Erkenntnisse aus der Forschung, also hier die robotergestützten Assistenzsysteme, können direkt an Patientinnen und Patienten angewendet werden. Und diese Erfahrungen, die dabei gemacht werden, die wiederum gehen zurück in die Forschungsabteilung. Und die kann darauf reagieren. Und dieses Setting, das bietet eigentlich den fruchtbaren Boden für Innovationen. Und die kommt natürlich den Betroffenen zugute. Diese Forschungsstruktur, die wird im Rahmen der Nationalen Dekade gegen Krebs ausgebaut. Und zu den bisherigen 2 NCT-Standorten kommen noch 4 neue hinzu.
Genau, deswegen bin ich so gut gelaunt, weil wir eben in die Zukunft schauen. Die Zukunft ist die Kombination aus Informatik, aus Technologieentwicklung und aus Chirurgie. Und das bringen wir hier am NCT eben zusammen.
Sie hörten einen Podcast der Nationalen Dekade gegen Krebs, eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.